Kann ich auch zurück. Und wir gehen jetzt wieder in den öffentlichen Teil der Fachausschusssitzung mit dem Top 14 Transitionspläne. Und ich übergebe schon mal präventiv an Kati Beiersdorf. Der hat auch schon die Tischvorlage an die Folienwand geworfen, in Anführungszeichen.
Ja, vielen Dank, Georg. Ja, wir haben ja gestern noch darüber gesprochen, dass die erste öffentliche Tech-Sitzung zu diesem Thema erst gestern stattgefunden hat. Allerdings wollte ich die Zeit dann doch noch nutzen, die wir für heute geplant hatten, weil wir auch gleich bei dem Zeitplan sehen werdet, das ist alles wieder sehr eng gestrickt und ich dachte, ich kann schon mal insbesondere auf zwei Themen hinweisen, die gestern auch in der Tech besprochen wurden und diskutiert wurden, dass wir da vielleicht schon mal auch einfach ja, ein paar Rückmeldungen haben zu zwei Themen. Das eine ist eher organisatorischer Art und das führt mich auch gleich zu diesem Überblick, nämlich zum Zeitplan. Das wurde gestern nämlich auch sehr stark diskutiert und auch kritisiert, weil der Zeitplan ja vorsieht, dass es von der TEC noch im November freigegeben wird, vom EFRAG-SR Board im Dezember dann freigegeben wird und dann eine Kommentierung vorgesehen ist, also die Veröffentlichung für die Kommentierung Anfang 2025. Und für die Implementation Guidances ist ja die Kommentierungsfrist üblicherweise ein Monat. Das heißt, das wäre dann im Januar oder Februar für einen Monat. Und gestern haben auch verschiedene Unternehmensvertreter schon darauf hingewiesen, dass das wirklich eine sehr, sehr enge Zeitleiste ist, insbesondere in dieser Zeit. Januar, Februar und selbst im Zweifelsfall noch März ist das sehr schwierig, sich da damit zu befassen. Das ist also der eine Kritikpunkt gewesen, der gestern auch diskutiert wurde, wie das dann sich tatsächlich ergeben wird, ob man beispielsweise die Kommentierungsfrist verlängert oder ob jetzt vielleicht auch die Veröffentlichung zur Kommentierung dann noch etwas länger dauert. Ziel ist grundsätzlich bis Juni 25 die Implementation Guidance finalisiert zu haben. Man hat bei diesem Zeitplan auch berücksichtigt, dass viele Unternehmen sich gewünscht haben oder auch gehofft haben, dass es jetzt nicht noch vor der Erstellung der Berichte oder Finalisierung der Berichte dann auch eine weitere Implementation Guidance gibt zum Transition Plan. Genau. Was haben wir hiervon noch nicht besprochen? Vielleicht einfach nochmal der Hinweis, wie ist diese Version jetzt erarbeitet worden? EFRAG hat hier eine Advisory Group eingerichtet. Da sind sehr, sehr viele Vertreter auch von der Europäischen Kommission, von den einzelnen DJs eingebunden gewesen, aber auch Mitglieder der SRTech. Also hier waren Eric Duvaux und auch Christoph Töpfer mit eingebunden und haben an der Erarbeitung mitgewirkt. Vielleicht auch aus dieser Tech-Diskussion gestern so ein erster Eindruck. Die Version, die jetzt vorgelegt wurde, ist grundsätzlich sehr gut aufgenommen worden. Also da gab es wirklich auch sehr viel Zustimmung dazu. Dann können wir vielleicht gleich mal reingehen. Also nee,
Darf
eine
ich
Sache.
kurz noch
Ja.
was fragen, einfach nur zu der Zeitleiste? Der
Ja.
Marco Lieb hat ja gestern was vorgestellt gehabt. Ich weiß nicht, ob er jetzt aktiv zuhört, aber was diese Plattform Dokument angeht,
Ja.
ist das jetzt in synchronisiert oder dass man einfach da eine abgestimmte Vorgehensweise hat? Aber nur noch mal kurz die Frage an Marco Liebe, was er jetzt hier sieht.
Genau, also erstmal zum Zeitplan. Heute kam gerade eine E-Mail. Die Plattform will ihren Bericht zu Transition Plans, nicht Transition Finance, sondern Transition Plans, Anfang Mitte Dezember veröffentlichen. Das ist aber, wie gesagt, eher eine Empfehlung an die Kommission, die nichtsdestotrotz auch Ausstrahlungswirkung auf Unternehmen hat. Deswegen wird sie auch veröffentlicht, einfach weil sie ja übergreifende Empfehlungen gibt, wie so ein Transitionspläne, gute Transitionspläne aussehen können über
Okay.
mehrere EU-Vorschriften hinweg.
Okay.
Also da wird, und weil es halt auch die ESRS betrifft, weil die halt auch eine EU-Vorschrift ist, wurde immer wieder betont, dass man sich mit dem EFRAG-Sekretariat ausgetauscht hat. Mit EFRAG-TEC wurde er zum Beispiel nicht explizit erwähnt, aber kann durchaus auch sein.
Okay, und die jetzt hier als DJs genannt sind, Sind die dann auch bei den Plattformdiskussionen mit dabei, also FISMA
Ja,
und so weiter?
also die
Okay.
sind auch alle mit, also beziehungsweise EBA ist aktives Mitglied, die DGs sind Beobachter, ich weiß nicht, wie deren Status heißt, die sind auch immer zumindest eingeladen,
Okay,
ob jetzt immer
ja.
Vertreter dabei ist, weiß ich jetzt auch
Okay.
nicht, aber ja.
Okay, vielen Dank.
JRC auf jeden Fall auch und
Das ist das
IOPA.
Joint Research Center als Think Tank dann. Okay. Gut, sorry, Kati, ich wollte das einfach nur noch mal kurz gerade abgleichen.
Ja, nee, wichtiger Punkt. Ich habe das auch hinten nochmal einfach der Vollständigkeit mit aufgenommen, dass es ja auch dieses andere Projekt noch auf EU-Ebene gibt, unabhängig von der Sustainable Finance Plattform, zur Entwicklung für Vorgaben für die Entwicklung von Transitionsplänen. Also das spielt alles dort mit rein. Genau, was aber wichtig ist hierbei, dass man sich ja auch geeinigt hatte oder darauf verständigt hatte, Ausgangspunkt war, dass EFRAG angefangen hat zu erarbeiten, eine Transition Plan Guidance, die sowohl die Berichterstattung darüber als auch die Entwicklung eines Transitionsplans beinhaltete. Das hat man aber getrennt. Man ist jetzt also wirklich bei dieser Implementation Guidance, die sich auf diese Umsetzung der Angabepflichten in ESRS E1.1 stützt und das im Fokus hat. Und zwar wirklich nur die wie und was muss ich berichten und nicht mehr, wie soll mein Transitionsplan aussehen. Also das war jetzt schon mal inhaltlich ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, um da auch zu gucken, dass man in dem EFRAG-Mandat bleibt. Genau, und das ist aber letztlich auch ein Punkt gewesen, der gestern sehr, sehr stark diskutiert wurde, nämlich dieser Fokus auf Transitionsplananforderungen für die Climate Change Mitigation und inwieweit das sich eigentlich ausstrahlt auf andere Angabeanforderungen und inwieweit man das auch mit in die Implementation Guidance aufnehmen sollte. Aber dazu komme ich gleich noch im Detail. Vielleicht vorab nochmal die Struktur, die vorgegeben ist oder die man jetzt in dieser Version 2, die auch öffentlich verfügbar ist, sich übernommen hat. Also es gibt diese Introduction, dann gibt es das European Framework for Transition Plans. Dann jetzt gebe ich mal ein bisschen rüber, weil das zeige ich euch gleich noch im Detail. Dann gibt es die Transition Plan for Climate Change Mitigation. Das ist sozusagen das Kernstück dieser Implementation Guidance, wo es darum geht, welche Angaben hier eben zu machen sind, wie das alles, welche Angaben man sich unter diesen einzelnen Punkten in E1.1 der Ziffer 16 vorstellt. Dann gibt es nochmal die anderen Sources, die hier berücksichtigt wurden. Dazu hat Pedro aber gestern nochmal extra darauf hingewiesen, dass dieser Abschnitt jetzt noch nicht ganz so fertiggestellt ist, wie man sich das eigentlich gewünscht hat. Das wird sicherlich in der Version, die im Dezember vorgelegt wird, dann nochmal ausführlicher bzw. detaillierter auch dargestellt werden. Und ich glaube, gerade bei diesen International-Regelungen, die Sie jetzt hier ausführen, da sind Sie jetzt noch nicht so weit mit diesem Abgleich, wie Sie sich das vorgestellt hätten. Also da fehlt noch ein bisschen was. Ansonsten diese EU-Quellen wurden ja auch unter dem zweiten Punkt schon vorgestellt, inwieweit dort entweder auch Transitionspläne gefordert sind oder inwieweit diese Directives beispielsweise auf Indikatoren abstellen, die für die Transitionspläne wichtig sind. Da finde ich, ist das wirklich sehr gut aufbereitet, diese Verbindung zwischen diesen ganzen europäischen Vorgaben mal aufzuzeigen und inwieweit dort Transitionspläne, wie gesagt, gefordert oder Angaben dazu gefordert sind. Und dann, was bei den Implementation Guidance ja als sehr hilfreiches Instrument immer noch aufgenommen wird, sind diese Frequently Asked Questions. Vielleicht an der Stelle nur der Hinweis, dass es hier durchaus die ein oder andere Frage gibt, wo die Tech-Mitglieder nochmal darauf hingewiesen haben, dass es eigentlich schon grundlegende Themen sind, die dann auch nochmal weiter vorne mit aufgegriffen werden sollten und nicht nur in den Frequently Asked Questions. Also das ist sicherlich etwas, woraufhin man diese Frequently Asked Questions, wie ihr seht, sind es ja auch nicht gerade wenig, nochmal durchgehen kann, ob es nicht etwas ist, was man eigentlich schon weiter vorne beschrieben hat. Denn jede Frequently Asked Question wirft ja wieder die Frage auf, was ist denn jetzt neu im Vergleich zu dem, was eigentlich vorne schon steht? Inwieweit bringt mich das jetzt wieder in die Notwendigkeit, dort nochmal Änderungen vorzunehmen? Passt das aus meiner Sicht mit den ESRS-Vorgaben überein, die ja, wie ihr wisst, letztlich diese Liste beinhalten in E1.1, Textziffer 16, aber ansonsten nicht sehr ausführlich sind. Und die Implementation Guidance, ich glaube, das sind so 40 Seiten, die das auch wieder sind. Also natürlich deutlich ausführlicher als jetzt die Vorgaben in dem Paragraph 16. Gut, dann will ich letztlich den einen wichtigen Punkt nochmal darstellen, der gestern sehr, sehr umfangreich diskutiert wurde. Und Klaus, bitte ergänz gern, wenn ich irgendwas falsch nochmal darstelle oder nicht abschließend wiedergebe. Der wichtige Punkt, der hier diskutiert wurde, war letztlich, worauf soll sich diese Implementation Guidance eigentlich fokussieren, beziehungsweise was wird hier eigentlich geregelt? Letztlich gibt es ja den Fokus, der Aufhänger in den ESRS ist ganz klar in dem ESRS E1.1, Text über 16, dass man dafür eine Implementation Guidance schaffen möchte. Aber, und das wurde auch eigentlich durchweg bestätigt, solche Transitionspläne haben natürlich Auswirkungen auf viele andere Aspekte auch. Und deshalb auch die eigentlich sehr weite Forderung auch bei den Tech-Mitgliedern, aber auch in der Advisory Group, dass man das etwas ausweitet und nicht nur in der Implementation Guidance wirklich auf diesen Transition Plan for Climate Change Mitigation abstellt, sondern das auch etwas weiträumiger betrachtet. Und zumindest darauf hinweist, dass diese Transitionspläne Auswirkungen haben können und dass sie deshalb gegebenenfalls auch Disclosures, also Angaben zu anderen ESRS-Themen nach sich ziehen. Und die hier explizit genannt sind, sind also Just Transition, also die sozialen Themen für die gerechte Transition, Biodiversitätsthemen und Themen bei Adaptation und Resilience. Und das zieht sich durch das ganze Dokument durch. Vielleicht vorab nochmal die Einleitung, dass es unverbindlich ist, sektorübergreifend ist. Und auch hier ganz explizit nochmal der Hinweis, der Fokus ist ESRS E1.1. Aber es gibt diese Schnittstellen zu anderen Themen. Worauf man auch hinweist in der Einleitung, ist dieses EFRAG-Dokument für Reference Practices on Climate Transition Planning. Das ist dieses rausgelöste Thema, was ich vorhin erwähnte, wo es dann wirklich darum geht, wie entwickle ich einen Transitionsplan. Aber das gibt es noch nicht, das Dokument, das soll es aber geben, weil EFRAG sich auch hier beauftragt sieht, dazu etwas zu machen. Der europäische Rechtsrahmen ist sehr gut beschrieben, aber worauf ich eigentlich nochmal hinweisen wollte, ist diese Impacts arising from a transition plan und dass sich dieses Konzept durchzieht durch die Implementation Guidance. Also es ist sowohl einer von den 10 wesentlichen Punkten in der Zusammenfassung, dass man sagt, es kann sein, dass die Unternehmen eben auch angeben müssen, wie sich diese Transition Plans auf andere Themen, eben S1 bis S4 auch auswirken. Das ist auch ein Thema in der Introduction. Diese Schnittstellen bzw. dieses Zusammenspiel zwischen den Themen. Und ganz explizit ist es dann eben auch in der Sektion 2 nochmal angesprochen, nicht nur allgemein, dass man darauf hinleitet, dass es hier auch diese Angabepflichten gibt, sondern dann ganz konkret in dem Abschnitt 2.3. Eingangs eben nochmal gesagt, the guidance does not cover topics beyond climate change. However, hier gibt es eben das Zusammenspiel mit anderen Themen und ganz explizit eben die Just Transition, Biodiversity, IROS, Adaptation and Resilience. Hier nochmal ausgeführt, das ist nicht vollständig, das sind nur Auszüge aus diesem Abschnitt. Und das wurde gestern in verschiedene Richtungen diskutiert und zwar sowohl diskutiert als wir müssen hier wirklich vorsichtig sein, dass wir nicht über das hinausgehen, was eigentlich an Angabepflichten geregelt werden soll in der Implementation Guidance, bis hin zu, wir müssen ganz klar sagen, dass der Transition Plan for Climate Change Mitigation auf jeden Fall auch Disclosure Requirements in anderen Themen, für andere Themen nach sich zieht, die also dieses ganze Thema Transition Plans eigentlich eher als Thema für die Implementation Guidance sehen. Auf diesen Spektren hat sich die Diskussion bewegt. Man muss aber auch sagen, diese Diskussion gab es ja schon mal kurz in der Tech. Und gestern war da schon der Eindruck, und Klaus, korrigiere mich da gern, dass sich das jetzt eigentlich so, wie das jetzt umgesetzt wurde in dieser neueren Version der Transition Plan Implementation Guidance, dass da schon eher ein Understanding war oder dass man sich da eher darauf verständigen konnte, als das noch der Fall war vor, weiß ich nicht, wann wir das erste Mal diskutiert haben, 4, 5 Wochen. Genau, also das war das ganz große Thema gestern. Ansonsten sind durch die anderen Aspekte, Section 3 gab es auch noch ein paar Rückmeldungen. Hier gab es wenig Rückmeldungen, außer dass man wirklich gesagt hat, wir müssen da gucken, dass die Interoperability wirklich bestehen bleibt und hier ein wichtiger Aspekt ist. Und zu den Frequently Asked Questions hatte ich schon darauf hingewiesen. Und hier ist nochmal der Hinweis auf dieses COM-Projekt zu den Credible and Climate Law Aligned Transition Plans. Hier der Zeitplan, das war der letzte Stand, dass man hier bis Q1 25, also Ende März, ein Produkt haben möchte, was dann in den Transition Plan einfließen soll. Wie das zueinander passt, wenn der dann im Juni schon eigentlich fertiggestellt worden sein soll, das ist für mich eben auch nochmal einer dieser Knackpunkte. Und damit bin ich mit meinem Überblick eigentlich fertig und gebe gerne an euch für Kommentare, Anmerkungen und vielleicht zuerst nochmal an Klaus für Ergänzung. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich kann tatsächlich zu gestern gar nicht viel ergänzen, weil ich gestern verhindert war aufgrund hausinterner Termine, die ich wahrnehmen musste. Ich bin auch froh, dass wir zum einen diesen Split vorgenommen haben und das Thema Erstellung vom Thema Reporting getrennt haben. Ich glaube, das war wichtig. Das war auch wichtig, um hier überhaupt zu einem Konsens zu kommen. Wenn ich sehe, das Dokument hat ja jetzt schon wieder 59 Seiten, wo wir ein einzelnes Disclosure Requirement jetzt auf 59 Seiten weiter aufdröseln und erläutern, machen wir der Praxis das Leben natürlich weiter schwer. Das muss man einfach sagen, das ist keine Hilfestellung für die Praxis, was daraus wird. Das treibt die Komplexität nochmal deutlich. Die einzelnen Anforderungen die Kernanforderungen sind ja eigentlich in den Buchstaben. Ich glaube, bis H war, glaube ich, gingen sie schon relativ gut beschrieben. Und das ist auch eigentlich, glaube ich, der Kern dessen. Das kann man da vielleicht noch mal etwas mehr erläutern. Aber tatsächlich diese ganzen Querverbindungen, die jetzt da noch mal gezogen werden, werden insbesondere mittelgroße Unternehmen wieder maximal überfordern. Also muss man tatsächlich sagen, das ist zwar alles sinnvoll, aber das ist ehrlich gesagt sehr, sehr weit vor dem, was ich von einem durchschnittlich gebildeten Accountant auch Nachhaltigkeitsberichterstatter nachher erwarten kann. Also es ist theoretisch alles richtig, aber es ist aus meiner Sicht weit enteilt und wird auch wahrscheinlich genauso wahrgenommen werden. Und da sollten wir tatsächlich überlegen, ob man wirkt, also so wichtig sie sind, aber alle diese Aspekte in so einem Dokument regeln müsste. Ich halte es, ja, wie gesagt, einer realistischen Praxis weit enteilt.
Vielen Dank für die erste Einschätzung an Klaus Hufschlag. Wenn man sich das so anschaut und hat sich es vorher noch nicht so genau angeschaut, würde ich die Einschätzung teilen, mal grundsätzlich. Gibt es weitere Anmerkungen dazu oder Fragen auch? Guter Ried.
Ja, also ich finde es großartig, wie ruhig und besonnen Klaus das auch gerade kommentiert hat. Das eine sind die 60 Seiten. Das andere ist, das ist für mich einfach nur eine Fortsetzung der ganzen Kommentierung, Interaktion, die wir mit der FWAG hatten. Und da passt da, glaube ich, wunderbar das Gespräch dazu, was wir gerade eben hatten. Also ich fand den ja rhetorisch brillant, ohne jede Ironie. Und das lässt das Schlechteste und das Schlimmste befürchten, dass die immer so weitermachen. Und also let's go with the flow, another 60 pages. Ich glaube, Georg, du hast vorhin mal von 1000 Seiten gesprochen. Ich glaube, da kommen wir langsam nicht mehr mit hin. Und für mich ist das mittlerweile wirklich nicht mehr konstruktiv, was dort gemacht wird. Das Papier an sich, also auch was Kati gerade vorgestellt hat, ist wahrscheinlich so das Beste, was ich dazu bisher gesehen habe, auch in der Zusammenfassung. Und deswegen fehlen mir so ein bisschen die Worte. Also ich wahrscheinlich für jene, die sich auf den Weg machen wollen, wahrscheinlich ein gutes Dokument. Wenn wir immer wissen, welche Dynamik dort jetzt entsprechend dort immer losgetreten wird, macht mich das sehr, sehr nachdenklich. Und ich denke nur gerade daran, wie ich das auch intern jenen vermitteln muss. Wir haben ja auch mal Mitte des Jahres mal unseren Plan vorgestellt, der ein solides Dokument darstellt. Also weit weg davon ist hier auch nur annähernd all diese Punkte, auch Just Transition haben wir ein bisschen was dazu gesagt, zu BioDiff und zur Adaption und zur Resilienz noch sehr, sehr wenig. Das weit davon entfernt und wir wissen, was das schon für ein Aufwand war. Und es gibt nicht viele im Moment, die in den Unternehmen da Hurra schreien. Und das sollte man, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Lothar. Tanja?
Mich würde dann insgesamt noch interessieren, Kati, Klaus, inwieweit auch in der Tech, die nicht nur Sustainable Finance Platform Diskussionen, wir führen ja auch im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, Lothar, ne, die Diskussionen über Kriterien, was einen guten, schönen Transition Plan ausmacht. Und ich habe grundsätzlich überhaupt nichts gegen Guidance zu der Thematik. Sitzen wir ja auch alle dran und wollen irgendwie was Gescheites und haben sicherlich auch nichts dagegen, wenn da eine höhere Vergleichbarkeit reinkommt. Ich sehe grundsätzlich die Tendenz, dass mehr und mehr Unternehmen den Transition Plan aus dem Bericht herauslösen und eigene Publikationen, also eine separate, komplett separate Publikation zum Thema Transition Plan machen, und zwar mit einem ganz klaren Fokus auf Kapitalmarkt. Und da geht es dann in der Publikation wirklich darum, gegenüber dem Kapitalmarkt basierend auf deren Anforderungen zu der Thematik auch eine Antwort zur Verfügung zu stellen. Also das ist zum einen was, glaube ich, noch nicht so richtig reflektiert wird. Eben zum anderen einfach diese Situation, die wir jetzt schon häufiger hatten, grundsätzlich eine gute Sache, Guidance zu geben. Aber wir fühlen uns schon wieder lost in Complexity, weil eben an so vielen anderen Baustellen parallel Anforderungen für gute Transitionspläne erarbeitet werden. Und dann weiß ich irgendwann tatsächlich nicht mehr, wer gibt mir hier gerade den Takt vor? Ist es der Sustainable Finance Beirat über die Bundesregierung? Kriege ich es über Europa nochmal? Und wie konsistent ist das dann? Ich habe da so meine Befürchtungen auf Basis der Erfahrungen der letzten Jahre. Und dann habe ich eben wieder, das mag jetzt vielleicht ein deutschlandspezifisches Thema sein, aber dann habe ich in mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder divergierende nationale und europäische Anforderungen. Und im besten Fall sind sie nur divergierend und nicht widersprüchlich. Das ist einfach, ich verstehe den Druck auf dem Kessel bei dem Thema und ich bin selbst ein großer Fan des Themas. Nur weiß ich wieder nicht, ob hier die Geschwindigkeit das Maß aller Dinge ist, was wir hier anlegen sollten.
Also mich hat das so ein bisschen jetzt erinnert an diese Diskussion, Lothar, wir hatten, das gab es ja mal beim Sustainable Finance Beirat so eine Einladung an die Brüsseler, hier Martin Spolz, als der noch in Amt und Würden war, und mal zu erklären, was sie denn da in dem Zusammenhang machen. Und das, was jetzt in diesem Dokument aufscheint, ist so ein bisschen was Marco Lieb eben auch erzählt hat, diese Zusammenführen verschiedener Stränge zu Transitionsplänen, alles versuchen miteinander zu verweben und hinter, wie heißt es immer so schön, die eierlegende Wollmilchsau schon auf Brüsseler Ebene zu kreieren, Tanja. Das ist schon genug Komplexität, da haben wir noch gar nicht über die nationale Sphäre nachgedacht, im Sinne von das alles übereinzubringen dann. Und ich denke, wahrscheinlich kommt es dann wiederum zu schwer durch die Tür für ein Disclosure. Also auch wenn man jetzt mal rein das Reporting nimmt. Ich hätte mir eigentlich was vorgestellt, was Einfaches, Praktisches, wenn man jetzt sagt, wie mache ich denn einen Transitionsplan, so ein paar Eckpunkte aufzustellen. Und dann hätte ich gesagt, okay, dann müsste das ja so mal grundsätzlich das andere miterfüllen, aber das scheint mir dann doch ein sehr umfangreiches, komplexes Projekt zu werden dann. Aber mehr möchte ich auch gar nicht sagen in der jetzigen Phase, sondern einfach auch an Klaus, du hattest noch neu.
Ja, vielleicht auf das, was Tanja gerade sagte. Es ist, ich glaube, die Tatsache, dass dieses Papier plötzlich jetzt vor ein paar Monaten aufkam, ist natürlich auch der Kapitalmarktinitiative geschuldet. Ne? Das gibt ja auch in UK diese Transition Plan Task Force, TPT, und die kommt natürlich wieder über die Kapitalmarktschiene. Und ich glaube, daher kam dann plötzlich auch dieser Drang, oh, wir müssen jetzt dazu noch was publizieren, dass man dem ein bisschen was Eigenes entgegensetzen wollte und da nicht die Standardhoheit abgeben wollte. Ich glaube, das ist so ein bisschen mit der Beweggrund. Nur erschlagen wir es jetzt halt mit einem Dokument, was eben nicht die Märkte im Blick hat, sondern eigentlich vor allem wieder die Eurokratie. Das ist und machen es halt, wie gesagt, hinreichend komplex und nicht nach einem Kochbuch, wo man sagen kann, komm, mach es so, dann ist es praxistauglich, sondern was als noch zu berechtigen. Also wie gesagt, alles, was da drin steht oder das meiste, ist für sich genommen sinnvoll, aber die Frage ist, muss man das alles da reinschreiben? Das ist eigentlich der Punkt. Das sind ganz viele, das sind ja alles sehr gute Gedanken, und da sind auch Abschnitte drin in dem Dokument, die sind schon wirklich straightforward, aber auf diese sollten wir uns beschränken. Den Rest sollte man weglassen. Das ist eigentlich meine Meinung.
Also das war ja die Brüsseler Eurokratie damit füttert, im Sinne von nach dem Motto, dann haben wir die Querverbindung jeweils geschlagen. Und ist das also die Initiative, die jetzt, genau. Ich hätte noch eine Frage an Kathi Beiersdorf noch. Dieses ISSB-Initiative, was von denen jetzt da eingemeindet wurde in UK, ist das damit abgefrühstückt worden jetzt, also praktisch mit im Sinne von auch Querverbindung?
Das haben Sie auf jeden Fall mit drin. Ich habe das jetzt noch nicht, also das war der Abschnitt, wo der Petro auch gemeint hat, das ist jetzt international nicht ganz so genau ausgeelaboriert, wie Sie es eigentlich gerne hätten, aber es haben Sie mit drin als Thema. Okay.
Also ich würde auch sagen, größtenteils insoweit nochmal die Querverbindung zur Regulatorik in anderen Bereichen. Und wenn man jetzt mal sagt, Kapitalmarktperspektive relativ wahrscheinlich noch unterbelichtet, wenn jemand dann das noch nicht so ausgearbeitet ist. Jetzt aber zurück zu Klaus Hufschlag, sorry. Wollte nicht den Redefluss.
Ich habe meinen Punkt gemacht. Ich hätte jetzt noch ergänzt, also der Kern, so dieser Abschnitt 18 bis 35, Seiten 18 bis 35, das ist die Essenz. Und alles, was davor kommt oder vieles von dem davor und vieles von dem danach, das ist wieder das, wo wir nachher unsere Zielgruppe komplett mit überfordern.
Ein drittes Dokument draus machen.
Möglicherweise, ja.
Und auch die Finanzmärkte, man muss das dazu sagen, die Finanzmarktakteure sind da noch sehr, sehr am Anfang. Also auch jetzt, ich bin in 2 Wochen bei der Structured Finance, und da haben wir ein Panel dazu, How to Write a Transition Plan. Und ich kann gerne mal berichten, ob da drei 13 oder 30 Personen waren und was die Qualität der Fragen betrifft. Also wir merken, aktuell ist das so, man ist der Einäugige unter den Blinden, wenn man einen Transitionsplan hat, um einfach nochmal den Status quo zu beschreiben.
Ja, vielen Dank für den ersten Input. Für das weitere Vorgehen, es wird auf jeden Fall auf der Agenda für Dezember dann drauf sein. Dann wird es auch im Detail nochmal vorgestellt und diskutiert. Und die Stellungnahme wird dann davon abhängig sein, wann jetzt das Dokument dann auch zur Kommentierung rauskommt, mit welcher Kommentierungsfrist, wann wir dann über die Finalisierung der Stellungnahme nochmal sprechen in dieser Runde. Meine Frage wäre, ob es dazu auch noch eine öffentliche Diskussion geben soll. Ich fände es wichtig, auch wenn wir nur ein kurzes Zeitfenster haben, wenn es bei diesen 4 Wochen bleibt, aber dass man bei diesem Thema dann nochmal Awareness auch schafft und da auch vielleicht den weiteren Input nochmal reinholt. Das wäre dann, eben muss man auch nochmal gucken, aber irgendwie Anfang Februar.
Oh, da werden alle freudig aufspringen.
Ja, genau. Aber ganz herzlichen Dank erstmal an dieser Stelle.
Okay, dann glaube ich, kommen wir auch so langsam zum Ende der heutigen 33. Fachausschusssitzung. Ich denke, da haben wir noch eine ganze Reihe von interessanten Themen heute nochmal, auch am Nachmittag nochmal gehabt. Ich denke, das letzte Thema wird uns auch nochmal da intensiver beschäftigen, wahrscheinlich dann Anfang nächsten Jahres. Und ich denke, da haben wir auch noch genug Diskussionsmaterial dann für unsere nächste, dann auch physische Fachausschusssitzung im Dezember, dass wir da noch ein bisschen was zu diskutieren haben. Soweit freue ich mich dann, wenn wir dann nächstes Mal im Dezember dann physisch dann in Berlin sehen und dann das Jahr dann auch ein bisschen nicht mit ausklingen lassen können, aber das nächste Jahr schon vorbereiten, so will ich das mal nennen. Soweit ganz herzlichen Dank für die Teilnahme heute. Bis Dezember dann. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.